wenn ich hier ins Stadion reinläufe, das Erste, was ich mir denke, immer kurz vorm Spiel, ich realisiere immer, dass, hey, du bist jetzt Fußballprofi, und dann denke ich immer zurück, dann stehe ich zwar in diesem Stadion, aber in meinen Gedanken bin ich daheim in meinem Platz in Sienitz und sehe links und rechts die Berge und stehe da mitten auf diesem kleinen Platz, wo ich angefangen habe, wo dieser Weg losgegangen ist, und auf einmal stehst du hier in diesem geilen Stadion. Und
was macht das mit dir?
Gänsehaut.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher.
Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums.
Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen.
Bruder, schlag den Ball an.
Herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Falls noch nicht passiert, unbedingt den Podcast abonnieren, auf welchem Weg ihr ihn auch immer hören könnt. Mein Name ist Marc Hindelang und ich freue mich heute auf meinen ersten Gast aus unserem Spielerkader, Martin Hinteregger. Herzlich willkommen.
Servus.
Martin, wir fangen immer an mit einer Frage, die der Vorgänger des letzten Podcasts gestellt hat. Da war Andi Möller zu Gast bei Jan Straßheim und der hat Folgendes gefragt: Kannst du dir vorstellen, die Karriere bei Eintracht Frankfurt zu beenden?
Natürlich, ja. Das wäre wirklich cool, wenn das so kommen würde. Wenn nun mal dazwischen mal noch ein Ausland kommt, dann wäre das auch, denke ich, voll okay. Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt Marco Russ oder Gelson Fernandes hernehme, natürlich war es eine blöde Zeit jetzt, aber hier die Karriere zu beenden wäre schon ein Wahnsinnsabschluss von einer erfolgreichen Karriere.
Bei dir ist, glaube ich, immer so die Frage, wann du die Karriere beendest. Bist du einer, der lange spielen möchte oder der sagt, ich spiele nur so lange, wie ich Lust habe? Weil es gibt auch Leute, die sagen, der Martin, wenn der irgendwie einen anderen Gedanken hat, dann hört er auf und macht was anderes.
Ja, das, so ist es. Ich denke viel drüber nach. Jetzt bin ich 28 geworden. Jetzt ist es so, dass, ja, du hast jetzt noch 4, 5, 6 Jahre, je nachdem, wie lange ich Lust habe, wie lange mein Körper mitmacht. Ich denke, dass ich schon noch lange Fußball spielen will, aber je nachdem, wie mein Körper noch mitspielt, wenn ich, jetzt habe ich gefühlt, nach jedem Spiel habe ich Blessuren, da ein blauer Fleck, da Schmerzen, da ein Schlag, jetzt auch gegen 1860 war wieder, wo man der Möller das mal richtig reingehaut hat, und wenn ich das dann nicht mehr so leicht wegstecken kann, dann wird es Zeit, denke ich, die Karriere zu beenden, oder wenn ich mit den Jungen nicht mehr mithalten kann.
Kann man eigentlich ohne Schmerzen überhaupt Fußball spielen? Also gerade in deiner Position, wie du sagst, 2 Kämpfe mit Mölders, das war ja schon ziemlich rasant am letzten Wochenende.
Ist interessanterweise, für mich sind Schmerzen sogar gut. Die besten Spiele habe ich, glaube ich, immer gemacht, wenn ich gleich in der dritten Minute mit dem Schädel zusammengekracht bin.
Und warum, dann bist du dann sauer oder wie? Oder?
Keine Ahnung, dann, was da für Hormone ausgestoßen werden oder was auch immer, aber dann bin ich voll da, dann spielt mein Körper, mein Kopf voll mit. Das habe ich schon ein paar Mal probiert zu simulieren. Ich habe mir selber oft auf den Kopf geschlagen oder habe oft zur Physiotherapeutin gesagt, sie soll mich mal ins Gesicht schlagen. Normal, aber nicht voll mit der Faust, aber ja, irgendwie, dass ich das so simulieren kann. Und also das ist für mich, keine Ahnung warum, aber das Schmerzen ist für mich wichtig oder gut im Spiel zu haben.
Okay, dann spürt man das erlebt, dass der Körper da ist wahrscheinlich.
Keine Ahnung, es gehört für mich ein bisschen zu Fußball dazu. Alle sagen immer, Fußball ist natürlich, wenn man es mit Eishockey vergleicht, natürlich ein Weichheitssport, sagen viele, was ich da schon Diskussionen geführt habe. Aber wenn Fußballer mit Ausrüstung spielen, ist auch wieder was anderes, mit Schützer. Und deswegen ist es schon auch nicht ohne, aber es ist, denke ich, schon gut, wenn man ein bisschen den Körper spürt, wenn man ein bisschen ihn reinhaut, und keine Ahnung, das gehört für mich zu Fußball dazu.
Eishockey kennst du ja auch, da können wir später drüber sprechen. Was mich da drauf bringt mit diesen Zweikämpfen, bringt mich auf damals die Spiele gegen Chelsea. Ich hatte so das Gefühl, jetzt auch wie mit Mölders, du hast damals gegen Olivier Giroud gespielt. Das hatte sowas von einer bisschen so Kneipenschlägerei. Ihr habt es euch zwei Spiele lang richtig gegeben und ich glaube, dass sowohl du dann Spaß dran hattest an diesem Wettkampf, dich zu messen auf allerhöchstem Niveau, weil du hast ja zwei Superspiele abgeliefert, er aber auch. Also spürt man das dann so oder ist es dann so wie so ein Duell, Auge in Auge, okay, wir wissen genau, was los ist und jetzt einmal haut der hin, einmal haut der andere hin?
Ja, das liebe ich. Ja. Das sind genau die Stürmer, die ich gern habe. Das wird extrem respektvoll von beiden so getragen. Ob jetzt Giroud war, Mölders, ob jetzt in der Bundesliga die robusten Stürmer, das ist was Besonderes. Und vor allem jetzt, wenn wir jetzt auf Giroud bezogen sein sollen, dann ist das einfach, so stelle ich mir vor, wenn man boxt, wenn man, keine Ahnung, MMA kämpft oder UFC oder Karate, was auch immer, da schlagt man sich die Köpfe ein. Dann ist vorbei, dann gibt man sich die Hand und respektiert sich. Und so ist sowas auch bei uns, bei Olivier und bei mir. Wir haben Gas gegeben, wir haben alles reingehauen, haben voll gefightet, haben uns alles abverlangt. Das Spiel war vorbei, wir haben uns die Hand gegeben, haben Trikot getauscht und noch kurz geredet. Und das ist respektvoll, das so soll Fußball sein.
Ja, also das hat man wirklich von außen aus auch so gespürt. Was läuft dann noch so an Interaktion dann auf dem Platz? Redet man da viel oder gibt es da mal ein bisschen Trash-Talk?
Ja, vor allem beim zweiten Spiel hat es schon ein bisschen Trash-Talk gegeben. Wir haben ein paar Situationen kommentiert gemeinsam. Wir haben, wenn man irgendwie am Boden gelegen ist, haben wir so ein bisschen gequatscht. Also das gehört dann schon dazu. Das ist, glaube ich, dann so, wenn man sich respektiert. So geht es mir mit sehr vielen Stürmern. So soll es auch sein. Auch jetzt mit Mölders, das ist das kürzeste Beispiel. Wenn da irgendwas ist, dann wenn der Torhüter von 18-16 mit links den Abschlag irgendwo hinhaut, dann lacht man mal gemeinsam drüber und er erzählt mir warum, weil er einfach mit links gar nichts kann und dann lacht man gemeinsam drüber oder so soll es sein. Aber Fußball ist ein cooler Sport, ist ein harter Sport, also wenn man jetzt die Zweikämpfe in Betracht zieht, aber es muss alles respektvoll und ehrlich und die Sportler, die sind, denke ich, wichtig und die liebe ich auch, weil so bin ich auch.
Es gibt dann schon auch die Momente, wo der eine oder andere Spruch dann fällt, wie eben gesagt.
Das sind die besten Stürmer. Du weißt, du quatschst jetzt mit dem ein bisschen und dann, aber in zwei Minuten können sie dir hinten einen reinhauen. Und dann denkst du, was ist das für ein komischer, also denkst du halt, scheiße, was ist mit ihm jetzt? Aber genau so soll es sein. Andere Beispiele sind zum Beispiel Davy Selke, so ein Spieler, gegen den spiele ich gern, weil ich weiß, ich bin besser und das sparen wir nochmal gerne an. Und gegen so eine spielt man dann auch gern, aber um denen zu zeigen, hey, was bist du eigentlich für einer? Aber schöner zu spielen ist es gegen Mölders, Giroud, Lewandowski auch. Das sind so Spieler, mit denen kann man auch mal zwischendurch quatschen, aber hat dann eine Minute später einen richtigen harten Zweikampf.
So ein Thomas Müller zum Beispiel, das hat man jetzt zur Corona-Zeit natürlich auch mitbekommen. Das ist auch einer, der ist ja 90 Minuten am Babbeln. Ist halt irgendwann auch mal der Punkt, wo man sagt, lass doch mal jetzt halt einfach mal den Mund oder so.
Nein, Thomas finde ich extrem. Also das ist wirklich ein Spieler, der imponiert mich wieder, immer wieder aufs Neue. Kommen natürlich auch einige Gespräche zustande während dem Spiel. Sehr interessant, sehr spannend, aber was der im Spiel redet, wie der die Mitspieler dirigiert, da können sehr viele Offensivleute von ihm lernen in der Hinsicht. Und auch so, da wo wir das letzte Spiel hatten, vorletzte Saison und 5-1 verloren haben, dann habe ich gesagt, okay, Thomas, kennst du jetzt nicht mal, siehst, wir sind platt, steht 4-1, es macht so ein bisschen ruhiger, es hat doch eh keinen Sinn mehr. Ihr seid Meister und wir können auch nicht mehr gewinnen und dann haben wir halt auch so ein bisschen gescherzt und ist klar. Und das macht dann wieder aus und er sagt dann was zurück und dann lacht man ein bisschen auch, wenn es 4-1 steht, aber dann ist es halt so. Und im Endeffekt ging es ja 5-1 aus. Und so soll es auch sein. Und Thomas ist extrem ehrgeizig, extrem, ich glaube, jeder Gegenspieler respektiert ihn, jeder Gegenspieler mag ihn. Es ist zwar nicht leicht, gegen ihn zu spielen, weil er extrem clever ist. Die Gegenspieler mag ich gar nicht eigentlich. Und der ist eine clevere Haut. Und es ist spannend, gegen ihn zu spielen. Wenn man gegen ihn spielt, kann man extrem viel lernen für die nächsten Stürmer. Aber es ist, ja, er lässt sich schon das ein oder andere Mal schlecht ausschauen.
Ja, hat aber einiges gewonnen, das muss man auch sagen. Deshalb ist, glaube ich, Respekt angebracht. Bist du jemand, der viel kommandiert auf und viel mit deinen Mitspielern kommuniziert auf dem Platz?
Um mir herum, ja. Also ich denke, ich rede viel mit Kevin hinten, vor allem mit meinen Links, wenn ich in der Mitte spiele, links und rechts. Also wenn ich in der Mitte spiele, ist nochmal was anderes, da muss ich nochmal mehr reden. Mhm. Wenn ich links draußen bin, dann habe ich nur drei Spieler, mit denen ich zu tun oder reden habe. Wenn es zum Beispiel Seppel in der Mitte ist, Seppel Rode, Philipp Kostic links vor mir oder dann Hase in der Mitte. Das sind so meine drei Spieler, die ich kommandiere. Und jetzt ein bisschen mehr in der Corona-Zeit ohne Zuschauer, aber wenn Zuschauer sind, dann kannst du nicht mehr reden als wie die unmittelbaren Mitspieler, die vor oder neben dir spielen.
Stimmt, also man hört ja alles. Das war, glaube ich, eine ganz neue Erfahrung für die Zuschauer. Man hört ja alles, was gesprochen wird. Also muss man sich ein bisschen zurückhalten, damit der Gegner nicht alles mitkriegt, oder?
Ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen, das stimmt. Meistens reden wir dann, wenn mal Standard ist oder so irgendwas, dann reden wir mal ein bisschen, wenn es um taktische Ausrichtung geht oder wie er sich verhalten soll, vor allem für mich der Stürmer, wie ihn besser anspielen kann. Da muss ich schon aufpassen, wie ich es ihm sage. Das ist schon interessant und schon ein bisschen eine Wissenschaft geworden, ja. Wie man das denen mitteilt, ohne dass die Gegenspieler das mitbekommen. Und ist sicher interessant für die Zuschauer. Die hören alles, ist auch mal interessant, aber ich denke, viel lieber was sehen, wenn er die Zuschauer hört. Für uns ist auch besser, wir müssen nicht so schreien. Also wenn ich rede, denke ich extrem viel mit Bas Dost zum Beispiel, wenn er vorne ist, weil er oft vergisst, in den Strafraum zu gehen, der wo er eigentlich stark ist. Hm. Wenn er den Ball nach außen spielt, dann sage ich, keine Ahnung, fünfmal im Spiel, Pass, rein in 16er und jetzt geht das, jetzt versteht man das. Wenn Zuschauer sind, dann muss ich schon ein bisschen lauter reden und da hört das weniger. Aber das sind so Sachen, die dann halt in der jetzigen Zeit schon Vorteile bringen.
Du hast gesagt, die Fans fehlen uns allen. Zum Glück können wir jetzt wieder vor ein paar Zuschauern spielen. Das erste Spiel gegen Bielefeld. Wir haben es, glaube ich, in Amsterdam schon erlebt. Allein schon, dass da jemand ist, der drauf reagiert, auch wenn der Ball 10 Meter übers Tor geht. Ist schon mal ein ganz anderes Gefühl. Also es ist nicht das, was wir kennen. Aber dieser Weg zurück, ich glaube, das ist schon wichtig auch, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung, wie das auf uns Einfluss hat, die 6.500 Zuschauer. Es wird sicher interessant werden. Keine Ahnung, was da oft vor sich geht. Also wenn 6.500 Zuschauer in einem 50.000 Mann ein Hygienekonzept brauchen, dann werden die Zuschauer schon für dumm verkauft. Mal ein bisschen Hausverstand bringt jeder mit. Ich denke, wenn da 20.000 herumhüpfen, ist auch voll okay. Oder wenn es mehr sind, da braucht man kein Konzept, da braucht man nichts. Da denke ich, da kann die Politik schon ein bisschen aus sich rauskommen und mehr wieder in Normalität zurückkehren. Wie es dann letztendlich ist mit den 6.500 Zuschauern, keine Ahnung. Ich denke, in so einem Stadion wird es jetzt keinen großen Einfluss haben und es tut mir leid für die 44 oder 46.000, was nicht dabei sein können. Aber mit denen müssen wir jetzt leider leben, aber ich hoffe, dass die Politik schnell reagieren wird.
Aber bestimmt, eins kann ich mir vorstellen, bei der ersten Grätsche von dir wird es Hinti-Sprechchöre geben von der Tribüne. Wie erklärst du eigentlich die Liebe der Frankfurter Fans zu dir?
Ich habe keine Ahnung, wirklich. Das ging recht schnell. Jetzt freue ich mich richtig. Ja. Ich freue mich, auf der Seite zu spielen, wenn ich da die Linie rauf und runter laufen okay. darf, weil mich die Leute imponieren, die da auf der Seite auch stehen und die dich anfeuern, die dich bei jeder Aktion unterstützen. Das gibt einem so viel Kraft, das glaubt man gar nicht. Vielleicht sauge ich das nur so extrem auf. Ich saug die positive Stimmung extrem auf. Negative Stimmung zieht mich persönlich auch runter. Wenn es jetzt mal nicht gut läuft und in der 60. Minute fangen die Zuschauer hier daheim an pfeifen und so, das zieht mich persönlich extrem runter. Okay. Da könnte ich nie wieder die Leistung bringen, was ich eigentlich imstande bin. Und wenn die aber alle positiv sind und dann gibt er das so einen Schub. Ich glaube, denen ist das gar nicht bewusst. Ich denke nicht nur, dass es bei mir so ist. Ich denke, dass es bei den meisten Spielern so ist und es ist oft schade, wenn man in Frankfurt passiert, ist so gut wie nie. Ich habe es einmal erlebt gegen Köln hier, wo wir 4-2 verloren haben. Mhm. Das war dann irgendwie verständlich, aber wenn sowas dann passiert, wenn wir das 3-2 bekommen und du merkst im Publikum, da ist so ein, ey, was ist los mit euch, so ein, dann können die auch nicht mehr warten, dass man da nochmal richtig zurückkommt, sondern wenn die genau in die andere Richtung her sagen, scheiße, jetzt haben wir 3-2, aber jetzt ist das ganze Stadion nochmal so dahinter, wie wo wir 2-0 gegen Lissabon gewonnen haben oder so, dann bin ich mir sicher, dann schaffen wir auch noch den Turnaround. Und so ist es genau im Gegenteil, dass man dann genau das 4-2 kriegt, weil genau diese Stimmung überträgt sich auf uns Spielern extrem und bei mir glaube ich noch extremer wie bei vielen anderen Spielern, aber das zieht einen dann runter und da denkt man sich, scheiße, ich will jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt nur noch raus. Und
ja, da willst du den Ball auch gar nicht mehr. Ich meine, das spielt ja auch keiner absichtlich schlecht oder verliert auch keiner absichtlich.
Nein, das
ist verunsichert.
Es passiert, Köln hat da, wenn man jetzt das Köln-Spiel hernimmt, die haben kaum Chancen gehabt. Erste Halbzeit haben irgendwie einen abgefälschten Schuss und der geht rein. Das tut halt weh, wenn die Stimmung dann bei den Fans so kippt, nur wegen einem unglücklichen Tor. Ich glaube, das waren dann zwei Standardtore noch und dann kippt die Stimmung ins Stadion so, dass das auf uns so negativ überträgt, dass wir dann gar nicht mehr den Turnaround schaffen können, weil die Stimmung auf uns so ja nicht mehr positiv ist. Und das ist dann 10-mal schwieriger, als wie wenn die Fans jetzt sagen, hey, also das ganze Stadion, ich rede jetzt nicht von den Fans, was hinterm Tor sind, die sind großenteils oder fast immer positiv eingestellt, sondern wenn alle auf uns diesen Einfluss geben, hey, ihr könnt es noch schaffen, komm auf und Vollgas und genau dann schafft man das wahrscheinlich noch. Und wenn wir dieses Zusammenspiel noch ein bisschen verbessern, das wäre eigentlich ganz cool, dann wäre noch mehr möglich.
Wir haben ja vorhin nochmal über die Fans gesprochen. Ich denke, die mögen dich auch, weil du authentisch bist. Einer hat mal gesagt, ich mag den auch, weil er vielleicht auch sich nicht an alle Regeln hält. Während Corona sind viele Regeln. Ist das schwer dann für dich gewesen?
Ein Großteil an den wichtigen Regeln kann man sich da schon halten. Ich appelliere immer an den Hausverstand. Jeder Mensch hat einen gewissen Hausverstand. Jeder Mensch weiß jetzt, wie Corona funktioniert, wie sich der Virus verhält. Und deswegen können auch die Entscheidungsträger ein bisschen mehr auf uns verlassen, denke ich, auf uns Bürger in Deutschland, die hier leben, dass da einfach ein bisschen gelockert wird und einfach auf gesunden Menschen- und Hausverstand gesetzt wird. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen wird das auch so funktionieren, ohne viele Regeln.
Wir sind natürlich jetzt, was Corona betrifft, in einem festen Korsett jetzt innerhalb der DFL, innerhalb der Spiele. Und ich finde, dass es auch bei uns super funktioniert. Wir tun das, was man tun muss. Und deshalb haben wir auch keine Fälle in der Mannschaft. Also von daher ist es so zu akzeptieren, denke ich,
oder? Ich habe bei uns halt alles gemacht. Ich war heute in der Schule. Was da abgeht, ist ja nochmal, wenn die Kinder die ganze Zeit am Pausenhof, wenn es zwischen den Klassen herumgehen und so, die Masken tragen müssen oder beim Turnen und so. Das ist immer heftig und das verstehe ich ja nicht ganz, aber das wird schon irgendwie seinen Sinn haben, den Grund haben, aber das ist dann auch richtig heftig, oder wie es in Kneipen abgeht, wie die da alles abtrennen müssen, dass jeder einen Abstand hält und so, das ist schon alles komplett verrückt. Deswegen sind wir da im Fußball auch nicht, wir werden sicher nicht da, wir haben sicher keine Sonderstellung, aber wir werden auch nicht ganz schlecht in der Hinsicht da behandelt oder wir kriegen extrem viel mehr Regeln wie andere, denke ich. Aber das ist für uns jetzt schon normal geworden und zur Realität einfach geworden. Aber ich hoffe, dass wir einfach zur Normalität wieder zurückkehren. Aber wie gesagt, wenn es in Schulen so schlimm ist und wenn es in den Kneipen so schlimm ist, dann ist das für uns auch völlig okay.
Genau, wir machen da wirklich, haben sagen, einen höheren Standard gesetzt als in der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, das ist zu leben. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Reden wir mal über was Positives. Was mich interessieren würde, wer sagt eigentlich Martin und wer sagt Hinti zu dir?
Ich glaube nur, die, was mich von klein auf kennen, sagen Martin. In Frankfurt sagt sowieso jeder Hinti oder Hinti Army. Sogar. Also wenn ich durch die Stadt laufe, dann sagt, glaube ich, jeder Zweite, hey, Hinti Army. Keine Ahnung, wieso das, aber ich finde es eigentlich sympathisch. Meine Eltern zum Beispiel, keine Freunde, mit denen ich zusammen groß geworden bin, die sagen noch Martin. Alles, was in Fußballzeiten dann Freundschaften entstanden sind, die sagen dann schon Hinti.
Also gab es das früher zu Jugendzeiten nicht so, dass, weil aus Nachnamen werden ja oft mal Spitznamen gemacht. Also den Hinti gibt es wirklich erst seit du größer bist und Fußballer.
Ich habe schon viele Spitznamen gehabt. Angefangen hat es mit Martin. Ich glaube, das war auf Martin Schneider bezogen. Ja. Dann gab es Maditz. In Gladbach hat der Schubert, der Trainer, hat mich Hunter genannt, weil ich halt Jäger bin. Hinti war ihm zu nett, kein Verteidiger. Hat er mich Hunter genannt, so wie auch ein, zwei Freunde in Salzburg mich Hunter nennen. Finde ich auch ganz okay. Hat es noch den einen oder anderen gegeben, denke ich, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Hinti hat sich schon schlussendlich durchgesetzt.
Hunter der Jäger, wie groß ist Jagen noch ein Thema für dich?
Zurzeit überhaupt kein Thema. Ich liebe das zu wissen, wie das funktioniert, wie ich mag das, wie das über Tiere zu wissen, über die Natur zu wissen. Das ist extrem interessant und ich finde es ein bisschen schade, dass so wenig Menschen wirklich über die Natur Bescheid wissen, über unsere Tiere Bescheid wissen. Die sind da so versessen in ihr Stadtleben oder was auch immer, dass sie nicht über den Rand hinausblicken und mal, ich meine, hier in Frankfurt ist es auch nicht leicht. Wo ich in Gladbach war, in Düsseldorf, ist auch nicht leicht. Mhm. Das versteht man natürlich schon, aber einfach mal ein bisschen die Natur kennenzulernen, war für mich der größte Anreiz. Außerdem habe ich die Jagdprüfung eigentlich aus dem Grund gemacht, dass ich darüber Bescheid wissen wollte, wie das funktioniert und dass ich bei mir daheim im Gasthaus mitreden kann, weil bei uns im Dorf sind natürlich der Großteil Jäger und Bauern, ist ja klar, in so einem kleinen Dorf. Und da ein bisschen, dass du da nicht, oft bin ich am Tisch gesessen und habe gedacht, was reden die da?
Jägerlatein,
das war richtiges Jägerlatein. Und das war dann für mich einfach so ein Anreiz, hey, jetzt machst du die Prüfung, war wirklich schwer. Aber ich bin froh, das zu wissen. Aber zurzeit ist für mich Jagen kein Thema. Ich habe einmal eins geschossen, ganz geil. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, gleich noch einen Schuss. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber es ist jetzt nicht viel, das finde ich gut, der in freier Natur gelebt hat, denke ich, ein schönes Leben gehabt und andere essen dann dieses Fleisch aus dieser Industrie und das finde ich ganz problematisch und deswegen war es in der Hinsicht dann für mich kein Problem mehr, aber jetzt ruht mal die Jagd, wenn, dann muss man sich voll drauf konzentrieren. Vielleicht gelingt mir es in Frankfurt wieder Anschluss zu finden, ein bisschen auch in die Jagd rein zu finden, aber im Endeffekt möchte ich es jetzt mal vorerst entweder ganz oder gar nicht und zurzeit ist einfach gar nicht. Ich mag Waffen, also ich gehe gern schießen am Schießstand, das finde ich cool. Da möchte ich jetzt mehr reinfinden, aber was dann die richtige Jagd angeht, da werde ich mich ein bisschen zurückhalten.
Jetzt machst du halt mehr einen Torjäger, oder?
Aha. Das wäre besser, ja.
Was bedeutet Heimat für dich?
Heimat war für mich immer schon ein ganz großes Thema. Wenn man mit 13 weggeht von daheim, ist das nicht leicht. Immer Wochenends wieder zurück, Freitag nach Hause, Sonntag wieder her. Wenn man spielt, ist gar nicht nach Hause gekommen, ist mit 13 nicht ohne. Es war für einen wie mich, der schon Familienmensch ist, sehr schwer. Ich habe mich dann aber dran gewöhnt. Ich habe auch sehr oft drüber nachgedacht oder wollte es auch durchsetzen, es abzubrechen, das Ganze in der Naht, das Fußball hinzuschmeißen. Es war eine interessante Erfahrung, war sicher nicht leicht. Aber dadurch ist für mich vielleicht Heimat ein riesiger Punkt geworden. Meine wichtigsten Freunde sind bei mir daheim in Sirnitz, in meinem Heimatdorf. Meine Familie ist daheim, meine Freunde sind daheim. Wenn ich heimkomme, bin ich wieder ich. Ich lebe jetzt in den zwei verschiedenen Welten. Einmal bin ich der Fußballprofi. Alle erwarten von dir, dass du perfekt bist, dass du wie eine Maschine funktionierst, dass du keine Fehler machst, das. Und daheim bin ich dann fast das Gegenteil. Ich bin dann wieder, wie ich bin. Ich bin auch nicht perfekt. Ich mache meine Fehler, ich mach Dummheiten. Ich bin wieder ich. Und das ist schön und das ist Heimat. Und ich bin wirklich... Ich freue mich schon riesig drauf, wenn ich nach der Karriere wieder zurückkehre, weil ich denke, da gehöre ich auf alle Fälle hin.
Ich finde es interessant, zwei Leben, also oder zwei verschiedene Menschen, weil ich glaube jetzt nicht, dass du dich so großartig verstellst, aber ich glaube, das Leben ist natürlich ein unterschiedliches. Also wenn du dort bist, wie lange braucht es, bis du sofort abgeschaltet hast? Kommst du an und bist dann sofort wieder, wie du sagst, du? Oder braucht es immer ein bisschen, bis man da runterkommt?
Ja, meistens, wenn ich mit dem Auto fahre, dann gibst du... Wenn du Salzburg durchfährst und dann Richtung Kärnten runter, Richtung Italien, gibt es so zwei Tunnel. Die sind beide 6-7 Kilometer. Und wenn du da durchfährst, wenn ich da durchfahre, dann bin ich wieder ich quasi. Aber das ist ganz interessant, aber es dauert schon länger. Also so mit im Urlaub, nur im Sommerurlaub komme ich eigentlich runter oder im Winterurlaub. Mhm. Und wenn ich mal 2 Tage daheim bin, ist schwer, weil da richtig runterzukommen ist nicht einfach, aber im Großen und Ganzen, wenn ich meine Freunde wieder sehe, dann ist alles wieder anders. Und manchmal denke ich mir wirklich, ich bin schizophren. Das denke ich, stelle ich mir öfter vor. Hey, wer bist du eigentlich? Ja, aber es ist so, ich muss hier in Deutschland Hochdeutsch reden. Ist nicht einfach für mich.
Ja, kriegst du es gut hin.
Ja, ich probiere es. Es ist wirklich nicht einfach, aber es geht. Jetzt habe ich eine deutsche Freundin, mit der kann ich schon ein bisschen Österreichisch reden, ist ein bisschen einfacher, aber Heimat ist das Um und Auf und Für mich ist das extrem wichtig und ich bin froh, wenn ich nach der Karriere wieder heimkehren kann und so sein kann, wie ich wirklich bin.
Von Augsburg war es natürlich näher nach Hause. Du hast auch mal in einem anderen Interview habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, ja, dass du auch mal zwischendurch dann wirklich zum Abschalten schnell am spielfreien Tag heim hoch in die Berge, Sommer wie Winter. Darf man als Fußballprofi Skifahren? Oder hat man die Empfehlung, es nicht zu tun?
Ich denke nicht, dass man Österreicher Skifahren verbieten kann. Das ist, glaube ich, mal das.
Dass die Gefahr ist ja geringer.
Was liest man oft, wie sich die Fußballer an den dümmsten Sachen verletzen? Der eine rutscht im Bad aus, der andere fliegt über einen Couchtisch oder keine Ahnung. Wenn es passiert, dann passiert es. Ja. Egal, ob es jetzt beim Skifahren ist, ob jetzt da ist. Das ist alles Kopfsache. Wenn du Skifahren gehst und du Angst hast, dass du dich verletzt, dann wirst du dich wahrscheinlich verletzen.
Also wie im Spiel.
So ist es. Und deswegen, ich gehe nicht oft Skifahren, aber ich gehe dreimal so im Jahr gern Skifahren. Und dann fahre ich auch meine 2 Stunden, dann bin ich auch fertig und das reicht mir.
Dann geht's auf die Hütte, Einkehrschwung.
Ja, ich schaue immer, dass ich gleich um 9 wegkomme zum Skifahren, dass ich nach Nummer 11 schon in der Hütte bin und dann kommen wir wenigstens früh ins Bett.
Jetzt geht es das Gerücht um, dass du mal auf einer Skipiste geparkt hast mit dem Auto.
Wo hast du das her? Schön recherchiert, ha? Ja. Nein, nicht auf einer Skipiste, es war auf einer Biathlon, auf einer Langlaufloipen. Ich habe in Salzburg gewohnt in der Stadt und bin dann 70 Kilometer weggezogen nach Flachau. Das ist ein Skiort, kann ich nur jedem empfehlen, wunderschön. Und da wollte ich mal alles anschauen, bis in die Wohnungen und so. Also eine Wohnung habe ich mir angeschaut und es war schon dunkel und dann wollten wir noch mit einem Freund was trinken gehen und wir sind halt der Musik nachgefahren, weil wir uns nicht ausgekannt haben. Sind einfach immer der Musik nachgefahren, ja, da drüben ist laute Musik, da müssen wir hin, da sind wir die Straße runter. Ja, da stimmt schon die Richtung, ja, aber da ist keine Straße mehr, da ist jetzt, ja, da geht schon irgendwie drüber und dann sind wir so in der Senke rein und auf einmal sind wir nicht mehr vorne, nicht mehr zurückgekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Es war 9 Uhr am Abend oder so. Ja, dann haben wir gesagt, ja, scheiß drauf, lassen wir da stehen. Morgen werden wir schon machen. Und dann sind wir halt hingegangen, haben noch ein bisschen was getrunken, sind wir mit dem Taxi nach Salzburg gefahren. Und dann hat uns das Schluss, dann der, was die Spuren da zieht, der hat uns dann eingeschoben. Also da war vorne und hinten beim Auto war komplett voller Schnee. Da sind wir gar nicht mehr zurückgekommen. Dann haben wir zum Glück einen Bauer angerufen und der hat mir mein Auto dann rausgezogen. Aber es war lustig. Im Endeffekt war es vielleicht eine dumme Aktion, aber das ist eine schöne Geschichte. Und um das geht's. Und ich habe keinen damit wehgetan, denke ich.
Ja, das ist glaube ich das Wichtigste. Ja, Sirnitz, ich habe natürlich recherchiert und bin natürlich auch auf die Seite vom Fußballverein gegangen und habe da den Namen Franz Hinteregger gesehen, dein Vater, der ist da Nachwuchsleiter oder Abteilungsleiter oder auf jeden Fall aktiv im Fußballverein. Immer noch richtig aktiv?
Ja, ich denke, er ist, wenn es irgendwas gibt um den Fußballverein, ist er der Ansprechpartner. Das war eigentlich schon, seit ich klein bin, schon immer so. Mein Vater lebt für den Verein, ist zwar nur ein kleiner Verein, spielen in der drittuntersten Liga in Österreich, aber wir haben extrem viele Kinder, die gern Fußball spielen. Da schlägt sein Herz dafür, da wird auch mein Herz mal schlagen für Kindertraining. Und es kommen eigentlich viele gute Fußballer raus aus dem kleinen Dorf. Das ist interessant, das haben schon viele in Akademien geschafft, spielen in höheren Ligern in Österreich. Das ist schon interessant und mein Vater ist der Ansprechpartner für alles und meine Schwester ist auch voll dabei und ich hoffentlich auch später dann.
Spielt deine Schwester auch oder hat gespielt?
Hat gespielt, ja.
Kennst du den aktuellen Tabellenstand und die aktuellen Ergebnisse von der SGA Sirnitz? Bist du am Laufenden?
Ja, total. Also der Start war ganz schlecht. Ich denke, die wollten eigentlich aufsteigen. Also meine Freunde spielen hier da und die sind wirklich sehr, sehr gute Fußballer. Einer ist leider gerade verletzt, der ist das Um und Auf der Mannschaft. Aber ja, die sind nicht gut gestartet, wollten eigentlich aufstehen, sind jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie jetzt am Wochenende gespielt haben, aber sind jetzt
4-3 in Matrei gewonnen.
Ah, haben gewonnen, ja. Haben 7 Punkte.
Das ist ein Derby, oder? Richtiges.
Matrei ist heißes 2,5 Derby. Stunden hinfahren.
Achso, doch nicht, okay.
Das ist so weit weg wie, keine Ahnung, wenn wir nach Hamburg fahren, oder?
Okay, Hindelange Erdkunde 6.
Nein, ich bin ja letztens mit, war interessant, ich bin mit dem Hubschrauber von Kärnten nach Frankfurt geflogen. Ich bin rausgeflogen und dann habe ich genau diesen Fußballplatz gesehen, mitten in den Bergen, irgendwo nahe dem Großglockner. Und da unten habe ich ihn fotografiert und den geschickt und habe gesagt, ihr habt eine schöne Reise vor euch. Aber es war, ja, die sind nicht gut gestartet, haben jetzt zum Glück gewonnen, wie ich gehört habe, und hoffe, vielleicht können wir es noch einen Anschluss finden an die Spitze.
Genau. Platz 9 in der Unterliga West. Letzte Woche übrigens ein sehr gutes 1-1 gegen den Tabellenzweiten Nussdorf. So.
Ja, 1-1, die sind schon in der Lage, gegen jeden zu gewinnen. Deswegen ist auch ein 1-1 gegen Nussdorf nicht überragend. Aber immer schön, die Namen von den Orten aus meiner Heimat zu hören. Das tut gut.
Mit dem Hubschrauber hingeflogen. Selbst Hubschrauber. Wir wissen ja alle, du machst den oder bist dabei, den Pilotenschein zu machen. Bist du selbst geflogen?
Ja. Also natürlich muss noch ein Pilot mit mir mitfliegen. Mhm. Ja, fliegen wäre kein Problem, aber das Funken ist noch ein Problem. Und das Planen, also den Flug planen, ist nicht so einfach noch. Und deswegen ist der mitgeflogen, aber im Großen und Ganzen bin ich selber geflogen. Das Schönste, was es gibt. Ich kann nur jedem empfehlen, mal Hubschrauber zu fliegen. Es ist,
wie bist du eigentlich drauf gekommen? Gefühl.
Ja, irgendwann macht man sich auch mal Gedanken, was man nach der Karriere machen will. Ich möchte irgendwas Gutes tun, ich möchte nicht in einem Büro sitzen, ich möchte nicht, also für mich geht es nach der Karriere dann immer darum, Geld zu verdienen und Hauptsache du arbeitest was und verdienst viel Geld, sondern ich möchte irgendwas machen, wo ich einfach Gutes tun kann, wo ich Menschen glücklich machen kann, und da habe ich mir immer viel überlegt, und wie jeder weiß, ist Bergdoktor einer meiner großen, Martin Gruber ist mein Held und meine Bergdoktor ist meine Lieblingsserie. Und da war halt immer der Rettungshubschrauber unterwegs. Und das ist dann, da habe ich mir dann gesagt, boah, das ist eigentlich geil. Das wäre was, wo ich Gutes tun kann. Die Leute werden danken zwar den Rettungspiloten nicht oft, obwohl sie schwierigsten Einsätze fliegen. Aber das wäre sowas, das wäre cool, das könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich vor 2 Jahren oder so den Beschluss gefasst, den Weg könntest du machen und probieren mal. Und dann bin ich einmal im Hubschrauber drin gesessen und wollte nicht mehr aussteigen. Also beim ersten Mal wollte ich unbedingt aussteigen, wenn man schlecht war. Aber beim zweiten Mal wollte ich dann nicht mehr aussteigen.
Was ist das für ein Gefühl zu fliegen?
Freiheit pur. Alle sagen immer, es ist so gefährlich, gefährlich. Natürlich ist es gefährlich, aber nur wenn du selbst Fehler machst, du kannst auch beim Autofahren Fehler. Ich glaube, Autofahren ist gefährlicher wie Hubschrauber fliegen. Und das Gefühl ist, du willst nicht mehr aussteigen, du willst nichts mehr anders machen. Wenn du landest, möchtest sofort wieder hoch und drüber fliegen und die Freiheit, und wer träumt nicht davon, oder wenn er Wünsche frei hätte, würde er gern fliegen können.
Unbedingt.
Jeder wird das, glaube ich. Unbedingt. Jeder ist neidisch bei den Vögeln, weil die einfach die Strecke zurücklegen können und fliegen können und von oben herab schauen, und das ist, ich möchte es nicht missen, und ich bin froh, dass ich den Weg gewählt habe, auch wenn es schon länger dauert, aber neben Fußball ist es nicht so einfach zu lernen und alles und zu fliegen, aber es ist meins.
Ich finde es auch faszinierend, wobei ich dann trotzdem so irgendwo die Angst irgendwo im Hinterkopf hätte, oh Mist, ein Fehler und sonst ist es vorbei.
Wenn du auf der Autobahn fährst und einen Fehler machst, dann ist es wahrscheinlich auch vorbei.
Auf der Autobahn schon, ja.
Ja, und das ist, oder mit dem Motorrad oder keine Ahnung, das ist ziemlich das Gleiche. Ich habe mir auch mehr Gedanken gemacht, Abstürze und so, aber wenn du dann mal die Hintergründe erfährst, warum die abgestürzt sind, dann war das immer menschliches Versagen, grundsätzlich. Mhm. Und entweder so wie bei Kobe Bryant, dass er bei dem Wetter gar nie fliegen durfte. Ja. Also Wetter ist ein ganz großes Thema in der Fliegerei, ist klar. Und dass er da gar nicht fliegen hätte dürfen, oder warum der von Leicester City, der abgestürzt ist. Und das hat alles Hintergründe. Und wenn man die kennt, dann hat man ein anderes Licht auf die ganzen Risiken.
Wo fliegen, ist es Geschwindigkeit nicht weit? Bist du jemand, der so ein bisschen Tempo-Freak ist, auch was Autos betrifft?
Ja, das ist meins. Das glaubt man zwar gar nicht, aber das ist, keine Ahnung, Formel 1 war meins, war schon immer meins, ist meins. Jetzt wird es ein bisschen weniger, weil es doch nicht mehr so interessant ist. Natürlich war Vettel schon immer, dem was ich die Daumen drückt habe, und jetzt ist es ein bisschen schwierig mit Ferrari. Tempo, Geschwindigkeit ist, hat schon was. Ich möchte unbedingt mal auf die Rennstrecke. War ich leider noch nie. Aber ich schaue mir jedes Rennen gerne an, egal ob es DTM ist, 24 Stunden, Formel 1, jetzt weniger. Aber live anschauen, es hat schon was. Und im Fernsehen sieht es zwar leicht aus, aber ich glaube, jeder, der was mal mitgefahren ist mit so einem Formel 1-Piloten oder mit DTM oder was auch immer, der weiß, was da für eine Geschwindigkeit und für eine Kraft dahinter steckt.
Bergdoktor, Hans Ziegel will aufhören, habe ich gelesen.
Na, wirklich.
Überlegt sich, dass er jetzt nochmal was anderes macht. Schwerer Schlag.
Er hat jetzt viel gemacht. Also, ich würde mich freuen über neue Serie oder neuen Film von ihm.
Ihr kennt euch persönlich, oder?
Na, leider nicht.
Noch nicht. Ich glaube, er wollte mal ein Spiel schauen, das ist dann nicht zustande gekommen.
Ich glaube,
leider, ja. Das war dann Basel leider wegen Corona, das, ja.
Ich möchte ihn unbedingt kennenlernen, das wäre ein ganz großer Traum von mir. Aber ich verstehe, wenn er mal was anderes machen will, ist ja logischer. Wie viel sind jetzt? 14. Staffel?
Brutal. 14. Staffel. Ich weiß es also, nicht. Da bist du der Spezialist.
Ja, ich fange immer wieder bei neu an. Ja, es ist interessant, also wirklich, ich mag es unglaublich gern. Ich finde die Schauspieler extrem cool. Ich bin auch in der Hinsicht sehr heimatverbunden. Ich höre deutschsprachige Musik am liebsten, österreichische Musik, deutsche Schauspieler, deutsche Filme, österreichische Filme. Auch in der Hinsicht bin ich sehr, sehr da gebunden, wo ich gerade lebe, egal ob es Frankfurt ist. Wenn ich in Frankfurt lebe, dann höre ich Frankfurter Musik, wie auch wenn ich kein großer Fan von Rap-Musik oder was auch immer bin, aber Vega zum Beispiel ist einer, das läuft bei mir rauf und runter.
Okay.
Ich weiß, dass ein großer Fan von Eintracht ist, aber da bin ich doch ein riesen Fan davon. Wo ich gehört habe, dass Eishockey-Fan ist, war ganz vorbei. Das war ja klar. Na, jetzt sowas zum Beispiel. Vega hier in Frankfurt, weil ich hier in Frankfurt bin, läuft bei mir rauf und runter, wenn ich in Österreich bin, österreichische Musik. Ich bin immer sehr an den Ort gebunden, wo ich gerade bin.
Stichwort Eishockey, du hast selber aktiv gespielt im Verein, neben dem Fußball.
Ja, bei uns im Dorf, was macht man im Dorf? Damals hat es noch keinen großen Computer, keine Handys oder so gegeben. Man kommt nicht raus aus dem Dorf ohne Auto. Also mit dem Fahrrad an das Dorf kommen ist schon schwer oder andere Menschen zu sehen. Und deswegen gibt es nur Fußball. Es gibt im Sommer Fußball, es gibt im Winter Eishockey oder Skifahren. Die drei Sachen macht man, was anderes macht man nicht. Deswegen war es auch klar, dass ich Eishockey spielen kann, deswegen war es auch klar, dass ich Skifahren kann, dass ich Fußball spielen kann. Im Skifahren war ich nie der Beste, da waren andere immer vor mir, deswegen hat mir es nicht so viel Spaß gemacht. Im Eishockey war nie die Möglichkeit da Profi zu werden, weil es zu teuer war für mich und meine Familie, und Fußball war die einzige Chance, aber Eishockey ist der Sport, was mich am meisten, denke ich, fasziniert.
Und wie gesagt, richtig in der Mannschaft gespielt. Hattest du da Erfolgserlebnisse oder war es eher so mittel? Also was gibt dir der Sport? Du warst ja auch mal mit unseren Eintracht-Eishacklern auch mal auf dem Eis.
Ja, ich habe mal eine Saison mitgespielt in der untersten Liga in Österreich. Es ist richtig spannend. Ich mag es. Ich werde es sicher nach der Karriere wieder machen. Wieder anfangen. Ich würde auch hier in Frankfurt. Also ich werde heuer im Winter sicher Eishockey spielen, ein paar Mal. Dadurch, dass wir in internationaler spielen, haben wir ja ein bisschen mehr Möglichkeiten und ein bisschen mehr Freizeit, dass man andere Sachen ausprobieren kann, machen kann, und deswegen wird Eishockey da sicher mit einem großen Platz bei mir einnehmen. Bei der Eintracht hat mir so viel Spaß gemacht.
Die waren alle begeistert von dir.
Ja, ich habe nach 8 Jahren wieder mal am Eis stehen, hat nicht so gut ausgeschaut, aber ich weiß, wenn ich da 3-4 Mal mit trainiere, dann bin ich wieder gut drauf und dann könnte ich auch ohne Probleme mitspielen. Aber das was mir am meisten fasziniert hat neben dem Training, war diese Kabine, was ich so ein bisschen vermisse im Profifußball, dass man nach dem Training reinkommt, zusammensitzt, steht eine Kiste Bier in der Mitte, jeder nimmt sich was raus, trinkt, redet noch. Bin noch 2 Stunden in dieser Kabine gesessen und habe einfach es genossen, wieder mal ein bisschen nach dem Training Blödsinn zu reden, in der Kabine zu sitzen, Bierchen zu trinken, und so wie es sich eigentlich gehört, ist natürlich nicht möglich. Im Profifußball ist ja logisch, aber das vermisse ich schon ein bisschen.
Ich überlege mir gerade, wie Adi Hütter reagieren würde, wenn plötzlich ein Kasten Bier nach dem Spiel in der Kabine stehen würde.
Ich denke nicht, dass er Probleme hat, wenn wir das Spiel gewinnen. Das ist, was macht ein Bier schon? Das ist, ja. Ich denke, ein Cola ist schlimmer wie ein Bier nach dem Spiel.
Ist vegan, Bier ist vegan.
Ja, das auch noch. Ich denke, eine Kiste Bier nach dem Spiel schadet nie.
Wir plädieren für eine Kiste Bier nach dem Profispiel. Sehr gut. Ich will nochmal zurück zur SGA Sirnitz und zu deinem Vater. Ist er Vorbild und Förderer und auch strengster Kritiker? Was ist er für dich?
Er war Förderer, bis ich in die Akademie gekommen bin oder bis ich Profi geworden bin. Er ist kein Kritiker. Ganz und gar nicht. Er hat das immer gelassen gesehen, das war für mich ganz wichtig. Wo ich aufhören wollte, hat er gesagt, ja, kein Problem, komm nach Hause. Das war für ihn alles voll okay und das war für mich auch wichtig. Ich war ja selber Trainer in der U9 in Hohenstetten und das Väter sind oft schon sehr, sehr anstrengend und ich bin froh, dass ich einen hatte, der das alles sehr gelassen gesehen hat. Und das war mir extrem wichtig und das war auch wichtig auf dem Weg zum Profi-Dasein. Und deswegen, ich denke, Väter werden oft unterschätzt, da wenn die zu viel Einfluss nehmen wollen auf den Sohn, dann hat das negative Auswirkungen. Und deswegen, ich plädiere jetzt an alle Väter, geht nicht so streng mit den Kindern um, lasst sie machen, was sie wollen und zwingt sie nicht zu etwas, weil dann kommt genau, da habe ich schon ganz üble Sachen auch erlebt, dann kommen eben ganz blöde Sachen raus und deswegen bin ich froh, dass ich so einen Vater hatte, wie auf dem Weg zum Profi, wie ich ihn hatte, dass er mich immer unterstützt hat, aber nie irgendwas groß reingeredet hat, sondern auch meine Fehler machen lassen.
Kinder sollen Kind sein dürfen. Die Trainerkarriere, Charlie Körbel wartet auch schon, dass du in der Fußballschule mit dabei bist, mal bei der Eintracht. Du warst ja schon draußen beim Riederwald, also du hast schon Kontakt gehabt und bist auch Pate der Pausenliga, also der Kontakt zu kleinen oder zu jungen Fußballspielern sind da. Überlegst du da in der Richtung nochmal weiterzumachen?
Ja, unbedingt, ja. Das ist mir ganz wichtig. Es wird schwer, so wie es in Augsburg war, dass ich 2 Jahre lang wirklich eine Mannschaft trainieren durfte als Co-Trainer. Da war ich wirklich 2-mal in der Woche vor Ort war. Das möchte ich jetzt nicht mehr so machen. In der Art, das ist schon, man kann sich nicht so richtig reinschauen, weil die Zeiten einfach im Profifußball nicht so sind, dass man immer die wahrnehmen kann, vor allem wochenends bei den Spielen dabei sein und so. Das war ein bisschen blöd und deswegen möchte ich jetzt auf alle Fälle wieder anfangen. Bei Charlie natürlich auch, in der Fußballschule. Aber vielleicht können wir da mit der Eintracht mal was ausmachen, ein Gewinnspiel oder keine Ahnung. Ich bin sehr dafür, dass, hey, wenn irgendein Verein Bock hat, eine U10 oder weiß nicht, wie man in Deutschland sagt, E-Jugend.
E-Jugend, genau.
E-Jugend oder so.
E-F-Jugend.
E-Jugend. Ja. Dann, wenn ihr Bock habt, ruft an bei der Eintracht, hey, wenn ich mal ein Training leiten soll oder mal mit den Kindern trainieren soll, dann alle Fragen beantworten, ein bisschen was mitgeben kann, was ein Profi so mitgeben kann. Ich bin kein perfekter Trainer für Kinder, da gibt's sicher bessere, aber ich habe meine Ansicht, meinen Weg, wie ich denke, Kinder anzupacken. Aber das Wichtigste ist, dass sie Spaß haben. Aber wenn ihr ruft an bei der Eintracht, Marc, bei dir vielleicht.
Ja, mein Telefon vielleicht, oder unsere Telefone werden nicht stillstehen, das ist ja schon klar.
Ja, vielleicht.
Mit dem Aufruf.
Vielleicht kann man irgendwas überlegen, dass ich wirklich sagen, hey, komm, wir haben da richtige Eintracht-Fans, die haben richtig Spaß am Fußball. Wenn die Kinder Spaß am Fußball haben und ich darf die trainieren, dann ist das für mich, dann sind das für mich Glücksgefühle pur. Das mache ich extrem gerne. Und das möchte ich auch hier wieder machen. Also wenn ich irgendwo Anschluss finden kann, nicht bei einer Mannschaft, bei einer einzigen Mannschaft, sondern bei verschiedenen, mal da trainieren, den Kindern was mitbringen, dann ruft an.
Da musst du also eine Weile weiter in Frankfurt spielen, um die ganzen Trainings machen zu können.
Ja, es ist,
ja, ich sag's nur.
Ja, man muss auch ehrlich sein, Fußball ist leider ein hässliches Geschäft, wird jetzt in Corona-Zeit nicht schöner. Ich weiß, was ich an Eintracht habe. Ich glaube, die Eintracht weiß, was sie an mir hat. Und ich werde demnächst sicher Entscheidungen treffen, wie es bei mir persönlich weitergeht. Aber was ich nochmal machen werde, aber da ist sicher hier Frankfurt, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Hier akzeptieren mich die Fans, das ist ein gutes Spiel mit der Eintracht. Ich habe hier meine Möglichkeiten, mit dem Hubschrauber zu fliegen, meine Ausbildung weiterzumachen bis zum Berufspiloten. Wenn das dann auch mit den Kindertrainings richtig funktioniert, dann habe ich alles. Meine Freundin ist hier, ich habe alles, was ich brauche.
Also wir reden über eine Vertragsverlängerung dann in dem Fall.
Ich möchte jetzt keinen Druck machen an Oma, aber ich werde nicht aufgeneigt.
Dein Vater hat neulich auch, ist ja zitiert worden, dem Martin ist Geld gar nicht so wichtig, sondern ihm geht es wirklich darum, dass es ihn wirklich interessiert. Und was den Wechsel betrifft, da spielt dann die Oma auch eine Rolle. Die hat ja schon mal einen Wechsel verboten, gell?
Das hält sie mir heute noch vor, dass ich das mal gesagt habe, aber ja, das stimmt schon. Sie hat gesagt, oh, nach Italien, ich glaube, meine Oma weiß gar nicht, wo Florenz war oder Fiorentina. Oh, da komme ich gar nicht hin, wie soll ich da runterkommen und so, da kannst du nicht hinwechseln. Und dann habe ich gesagt, okay, Oma, kein Problem, ich ich bleibe schon da, dann bleibe ich hier in Salzburg, passt ja wohl. Dann, und wenn ich nach Deutschland gehe, ist das okay. Ja, Deutschland ist okay, da verstehe die Leute auch, wie sie reden, und da kann ich mal rauskommen, also da kann es hingehen. Und deswegen ist dann Deutschland später mal geworden. Aber Italien wäre schon interessant geworden mit 18. Das hätte mir sehr gefallen, aber das war sicher auch ein Grund, wo man dann schon bewusst worden ist, ja, da spielt eigentlich viel mehr mit als Fußball. Da machen sie schon viel mehr. Ich mache mir sehr viel Gedanken über meine Familie, über meine Freunde, was ist mir schon wichtig, die zu sehen, auch wenn in Frankfurt natürlich auch nicht so leicht ist. Aber das war sicher ein ausschlaggebender Punkt, und ich freue mich immer, bei der Oma zu essen.
Kärntner Käsenudeln, gell?
Spezialität. Ja, das ist das absolute Highlight. Sonst, da haben wir es ja klar.
Die Oma scheint eine coole Frau zu sein, vor kurzem 80 geworden. Mhm. Auf der Facebook-Seite vom Fußballverein sitzt sie auf dem Motorrad hinten drauf und macht einen Rockergruß. Also, sensationelles Foto. Kennst du das nicht?
Doch, kenne ich natürlich, ja. War wirklich lustig, wo ich das gesehen habe. So ist jetzt auch nicht. Also sie ist super coole Oma. Hat auch schon ein paar Freunde von Salzburg unter den Tisch gesoffen mit Schnaps. Aber nur, weil sie es clever macht und es immer ausschüttet, den Schnaps, und es trinkt. Aber ja, das ist Erfahrung. Es ist so. Na, es ist also super. Beide Omas sind sehr super. Die ist ganz besonders. Und ich habe zu ihr gesagt, Oma, du musst noch so lange leben, dass du mal meine Kinder mit großziehen solltest. Und den Wunsch habe ich ihr geäußert. Ich hoffe, den kannst du noch so erfüllen.
Okay, also musst du dich ranhalten und die Oma muss so fit bleiben, wie sie ist.
Ja, genau.
Ja, das ist nicht unwichtig. Vorhin haben wir Bergdoktor gesprochen als Serie. Star Wars ist dein Film sozusagen, oder die Star Wars-Teile. Hast du jetzt schon alle gesehen? In welcher Reihenfolge schaust du?
Ich habe mir viel überlegt, also ich habe viel im Internet nachgeschaut, wie man es am besten schaut. Ich habe jetzt mit den 3 neuen begonnen und muss jetzt umsteigen zu den alten. Ich habe da ein bisschen Respekt oder Angst davor noch, die zu schauen, aber ich freue mich riesig, die mal zu schauen.
Aber die Effekte sind ein bisschen anders, aber ich kann ja sagen, ich bin auch damit groß geworden.
Aber ganz für das, was jetzt 1979 der erste Film rauskommen ist, ist Wahnsinn, was die da schon geleistet haben. Das ist unglaublich.
Eigentlich am Anfang, wenn die Schrift über den Bildschirm läuft, dann bist du ja schon da, oder?
Ja, Wahnsinn, wirklich. Also das war für mich so, Star Wars ist schon so ein bisschen Kult oder keine Ahnung. Und deswegen war für mich klar, dass ich ihn mal anschaue. Und die ersten drei, nachdem ich den ersten geschaut habe, hat es mich sofort gefesselt. Und seitdem steht ein menschengroßer Stormtrooper bei mir im Haus. Und
wie bist du denn eigentlich an den gekommen?
Wo hast
du den her, diesen Stormtrooper?
Das ist ein Monster. Den habe ich mal gekauft und gesehen habe ihn bei How I Met Your Mother. Falls irgendwer die Serie kennt, beim Barney Stinson steht er da drin. Und da habe ich gedacht, geil, der passt wirklich gut rein in so ein Haus. Und deswegen steht er jetzt da.
Barney Stinson und Martin Hinteregger, ganz stark. Gibt es einen Lieblingscharakter in Star Wars?
Ja, der Meister Yoda fasziniert mich. R2-D2, und den finde ich natürlich lustig. Aber ich finde alle cool. Es ist sehr, sehr spannend und interessant, wie die Charaktere so zusammenfinden.
Jetzt haben wir schon so viele Themen gestriffen, aber wir haben ja auch unsere Rubrik Eagles 11. Ich würde es jetzt mal anders machen. Ich würde jetzt mal Hintys 11 draus machen. Mit einem Mix über alles, was man so über dich jetzt weiß oder was du jetzt gesagt hast. Ein Mix aus Wintersport, Star Wars, Musik, Fliegen, Heimat. Frage 1, beziehe ich jetzt mal auf Eishockey. Was war dein erstes Trikot?
Maxi Klenk, KAC.
KAC, Klagenfurt AC, das ist dein Lieblingsverein. Ich muss sagen, in Kärnten gibt es ja die große Rivalität, Klagenfurt und Villach. Du bist also Team KAC.
Ich bin für Team Kärnten.
Also?
Ich drücke beide den Daumen. Ich finde es richtig cool, wenn der VSV im Finale ist, und würde auch denen den Titel wünschen. Aber wenn beide im Finale sind, dann drücke ich halt aufgrund von zwei Spielern. Das war damals der Maxi Klenker und Andrew Werner, der Torwart. Aufgrund den zwei Spielern bin ich irgendwie zum KAC von worden.
Das ist so wie in Hessen, da bist du auch für alle drei Vereine, oder? Schlägt dein Herz für Frankfurt, Bad Nauheim, bisschen Kassel? Oder hast du da jetzt inzwischen eine klare Entscheidung getroffen? Wir waren ja auch schon beim Eishockey zusammen bei ein paar Spielen.
Ich weiß, dass Frankfurt und Bad Nauheim auch Rivalität haben. Kassel Huskies habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt. Aber Bad Nauheim ist natürlich schon, habe ich auch eine Saisonkarte jetzt für die Saison gekauft. Ich schaue auch gerne die Löwen zu. Ich schaue überhaupt gerne Eishockey. Drück die Löwen die Daumen wie Bad Nauheim. Bad Nauheim ist ein bisschen dörflicher. Das kommt so mehr mit deswegen zu.
Mit der offenen Halle auch, hä?
Weil es mehr Heimat ist. So kenne ich so ein Stadion wie das. Das finde ich einfach, finde ich überragend. Noch alles sehr, sehr familiär, sehr einfach gehalten. Das finde ich cool, die Spieler. Ein paar Spieler waren auch schon bei mir mal zu Hause, habe ich schon hier ein Spiel eingeladen und das harmoniert und funktioniert gut. Und ich habe schon ein Trikot von zwei Spielern oder bekomme ich jetzt und die Saisonkarte von Bad Nauheim, also werde ich da öfter sein.
Als aktiver Spieler, dein größtes Spiel?
Mein größtes Spiel? es gab nur schlechte Spieler, leider. Wir waren jetzt nicht die beste Mannschaft. Keine Ahnung, ich habe glaube ich 6 Spiele gespielt in der Saison und bei uns gibt es nur 6 oder 8 Spiele. Weil der Winter, weil dann bei uns natürlich alles Natur ist. Und ich habe leider kein Tor erzielt. Und deswegen ist das schon ein bisschen peinlich als rechter Stürmer, rechter Flügel. Und es gab keine positiven Highlights leider in meiner Eishockey-Karriere.
Okay, rechter Flügel, bester Spieler der Welt auf deiner Position.
Oh, rechter Flügel. Ich bin Fan von Michael Kramner. Ist zwar nicht der beste Spieler, aber ist ein Österreicher und spielt in der NHL. Und ansonsten ist natürlich Connor McDavid. Ist natürlich für mich ganz ein besonderer Spieler. Also seine Fähigkeiten sind unglaublich. Ich bin jetzt ein bisschen Tampa Bay Fan geworden, dadurch, dass wir mal zuschauen waren. Aber auf meiner Position jetzt bestimmt.
Da ist dann Kutscherow. Ich glaube, der spielt rechts.
Ja, Kutscherow, ja. Nehmen wir auch.
Tiefschnee oder Piste runterbolzen?
Na, Tiefschnee ist nur zu gefährlich. Ich bin mehr der Mann für die Piste.
Wilder Kaiser oder Hochrindel?
Natürlich die Hochrindel. Schönster Berg, schönster Ausblick. Kann ich nur jedem empfehlen, komm mal in meine Heimat auf die Hochrindel.
Kann man auch im Sommer hin übrigens. Auch schön, gell?
Ja. Sommer ist noch schöner wie im Winter. Im Winter ist ein kleines Familienskigebiet. Also wenn wer Familie hat, wird gerade ein richtig schönes Wellnesshotel gebaut. Es ist ein Familienskigebiet, aber im Sommer ist, also ich bin lieber im Sommer um wie im Winter. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad hoch von meinem Dorf. Das sind 8 Kilometer, 1 Stunde hoch. Das ist schon, hat schon was.
Après-Ski oder Hüttenabend?
Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich einen Hüttenabend bevorzuge. Mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten.
So, bei Star Wars hast du fast schon beantwortet. R2-D2 oder C3PO?
Ich finde beide fantastisch, aber lustiger finde ich natürlich den C3PO.
Und aus Pilotensicht, Luke Skywalker oder Han Solo?
Luke Skywalker.
Start oder Landung?
Landung. Start finde ich nicht so spannend. Landung finde ich sehr, sehr interessant, wie man da den Winkel einberechnen muss.
Im Eintracht-Kosmos, Eintracht-Rucksack oder Jagd-Rucksack?
Jagd-Rucksack.
Auch wenn da mal noch eine Patrone drin bleibt.
Ja, die war eh leer. Keine Ahnung, was die für Probleme gemacht haben.
Also am Flughafen bei der Security haben es mal fragend nachgeschaut, als da Patrone drin war.
Ja, da durfte zum Glück war es ein Charterflug. Ja. Sonst hätten sie mich mitgenommen. Das sind die Mitflinger, aber jetzt keine Ahnung, was die für ein Problem machen bei einer. Ja, die Patrone war leer, also die war schon verschossen. Keine Ahnung, warum da noch Probleme gemacht werden.
Genau, und die Geschichte mit dem Eintracht-Rucksack lass mal stecken. Ich komme nochmal, ich komme zur Musik. Zillertaler Hochzeitsmarsch oder Highway to Hell?
Oh, der Hochzeitsmarsch ist schon ein Highlight. Kasselrote Spatzen sind auch cool. Habe ich gestern erst wieder ein paar Mal gehört. Na doch, Hochzeitsmarsch ist... Möchte ja auf der Ziehharmonika mal spielen.
Genau, du hast angefangen zu lernen. Wie lang schon und wie weit bist du?
Ich habe angefangen und ich habe vor 5 Jahren angefangen und bin auf dem Niveau von, dass ich erst vor 4 Wochen angefangen hätte. Leider. Man muss dranbleiben. Man muss Tag für Tag spielen. Ich habe wieder mal so Momente, da spiele ich wieder für 2-3 Wochen mal und dann ist wieder ein halbes Jahr nichts, weil ich wieder den Pilotenschein, da habe ich den Jagdschein gemacht, dann, wenn ich frei habe, dann fahre ich nach Hause, dann fahre ich dahin. Wenn ich hier bin, nach dem Training, aber eigentlich, ja, bin ich kaputt. Deswegen ist es schwer.
Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor mit den ganzen vielen Knöpfen und so weiter. Also bist du eigentlich, also du scheinst ja da musikalisch zu sein, sonst könntest du es ja nicht machen.
Ich kann absolut nicht singen. Das ist 100%ig so. haben wir zwar schon mal überlegt, einen Gesangsunterricht zu nehmen, aber denke, das hat keinen Sinn. Aber es ist schwer, also die Harmonika ist ein schweres Instrument, aber hey, was gibt's Schöneres? Ich liebe Hütten, ich liebe die Berge, und was gibt's Schöneres, wie auf einer Hütte mit einer Ziehharmonika spielen? Also mein Ziel ist es einfach nach der Karriere, wenn ich aufhöre, keine Ahnung, 6, 7 Jahren, dass ich dann 20 Lieder kann spielen, dass ich die Leute auf der Hütte unterhalten kann. Mehr möchte ich gar nicht Ziehharmonika spielen.
Ich freue mich unheimlich auf so einen Hüttenabend irgendwann mal mit dir.
Ja, aber tierlosiger. Also natürlich, ein paar Lieder muss ich noch lernen auf der Ziehharmonika. Wichtiger wird noch, ein paar Witze mehr zu wissen. Ein paar kenne ich schon. Die erzähle ich auch gerne.
Ach so, dann macht man so einen Alleinunterhalter dann so.
So ein Alleinunterhalter, ja. Okay. Was gibt's Schönes? Und vielleicht habe ich dafür ein bisschen Talent. Aufgrund von, dass man Profi ist, hat man natürlich ein bisschen anders auftreten. Und das Selbstvertrauen ist auch da, dass man da das ohne Probleme geht, von Menschen zu reden. Alleinunterhalter wird sicher mal mein Ziel, also nicht jetzt auf beruflich oder was, oder Geld verdienen, sondern einfach nur, wenn ein paar Leute da sind, gerade lustig ist, ein paar Bierchen schon getrunken worden sind und dann einer mit der Harmonika spielt, hey, was gibt's Schönes, das ist absolutes Highlight dann.
Du hast noch so viel vor und jetzt willst du auch noch ein Buch schreiben. Wie soll denn das alles zeitlich funktionieren?
Ja, der Tag hat bei mir eindeutig zu wenig Stunden. Das mit dem Buch wird wirklich schwer. Ich möchte einfach mal, ich denke, viele Menschen sehen mich als interessanten Menschen, wie ich da so mit dem Fußball und dann doch wieder die Heimat und so alles zusammenbringe. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Stell mal ein bisschen mehr den Martin Hinterecker vor, der er wirklich ist. Also es wird keine Biografie oder so, wie man es kennt, sondern es wird einfach ein paar lustige Geschichten, ein paar tiefgründige Geschichten. Und so, dass einfach alle, die mich gern haben oder die einfach ein bisschen interessiert an mir sind, ein bisschen mehr über mich erfahren, ein bisschen mehr über mich wissen. Und ich denke, es wird schon interessant und die ein oder andere kann auch vielleicht daraus was lernen, weil ich habe schon einiges miterlebt in meiner Karriere, in meiner Laufbahn, und deswegen freue ich mich schon, das zu schreiben. Und es wird spannend, es wird ein bisschen Zeitdruck ist. Wir wollen es vor Weihnachten rausbringen noch. Und das wird zwar nicht einfach werden, aber wir geben Gas und vielleicht wird's ja.
Du bist unheimlich facettenreich. Und wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückgehen, da war ja dann, als es Unruhe gab, zwischendurch bist du auch in Österreich als Skandalprofi teilweise tituliert worden. Ich glaube schon, dass es einem nahe geht. Also gerade jemand, der auch sehr viel über das Leben nachdenkt, so wie du.
Ja, ich denke extrem viel über das Leben nach. Ist mir auch wichtig. Manchmal ist es nicht vorteilhaft, weil viele schlaflose Nächte da rauskommen. Aber damals zu der Zeit vor einem Jahr, bevor ich zur Eintracht gekommen bin, oder da war es schon extrem, dass ich, wo ich bei Eintracht war und Augsburg und dann wieder Eintracht da. In der Zeit war es schon so, dass ich mental komplett kaputt war eigentlich. Das wirklich am Boden war, dass ich Hilfe gebraucht habe von einer Psychologin. Das habe ich auch schon mal, denke ich, erzählt, und das war für mich auch wichtig. Ich denke, es sollten auch viele andere Menschen, denen es mal nicht gut geht, sollten auch in der Hinsicht Hilfe annehmen, weil Kopf ist einfach das Wichtigste, was es gibt, mental. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du ein richtiges Problem. Viele Fußballprofis, 80% meiner Meinung nach der Verletzungen, was im Fußball passieren, kommen aus mentalen Problemen, passieren im Kopf. Man hat Stress daheim mit der Frau, mit der Familie. Man denkt zu viel über Verletzungen nach, über schlechte Dinge, denen geht's nicht gut. Und genau dann passieren so Verletzungen. Das kommt nicht darum, dass zu viel trainiert oder zu schlecht trainiert wird, sondern in großen Maßen ist sicher die mentale Geschichte. Und in der Zeit ging es mir wirklich nicht gut. Ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin. Da komme ich auch gestärkt raus. Das ist schön. Kanalprofi, wenn man bezeichnet, was überhaupt nicht der Fall ist, dann ist das natürlich nicht schön, aber es war in der Zeit so, es war auch okay. Ich denke, mit den Leistungen am Platz habe ich es dann wieder angezeigt, und ich glaube, dass ich auch in Österreich extrem beliebt bin im Nationalteam. Das merkt man auch bei den Heimspielen, dass die Phase, warum ich als Kanalprofi betitelt wurde, war vielen Menschen auch positiv, dass ich auch nur ein Mensch bin, dass ich auch nur normal bin, dass ich auch Fehler mache, ist doch ganz normal. Und die Antwort dann am Platz gebe, dass ich Österreich gegen Israel zur EM schieße zum Beispiel. Und das hat mich in extremen Schub auch in Österreich gegeben, im Nationalteam, und ich denke auch hier in Frankfurt, dass ich Fehler mache, aber es dann am Platz zurückzahle quasi. Und das ist für mich auch extrem wichtig.
Das ist also kein tieferer Grund, dass der ÖFB das letzte Länderspiel auf deinen Geburtstag gelegt hat.
Ja, das war recht witzig. Ja, konnte ihn danach ein bisschen feiern, das war gut.
Also, ja. Du warst sogar Kapitän, also bedeutet das schon was, oder?
Ich kann hundertprozentig am Platz, kann ich eine Mannschaft führen, das ist tausendprozentig so, das traue ich mir zu. Ist kein Problem. Natürlich war es jetzt auch aufgrund vom Fehlen von Baumgartlinger, der normal Kapitän ist, von Alaba wahrscheinlich, dass ich dann in die Rolle geschlüpft bin, aber ich fühle mich wohl dabei. Ich werde nie in der Kabine so eine Führungsfigur sein, wie Gelson Fernandes hier in Frankfurt war, auch wenn er nicht Kapitän war, oder wie David Abraham das ist. Das ist schon nochmal eine Liga drüber in der Kabine, aber ich denke, ich bin stärker, eine Mannschaft am Platz zu führen, voranzugehen, und da muss man dann halt abwägen, und vielleicht wird es ja auch mal was in Frankfurt, es wäre eine Riesenehre, wenn ich hier Kapitän sein dürfte. Ich werde auch ein bisschen darauf hinarbeiten, ist ja logisch. Das ist klar, das wäre schon eine Anerkennung, ein Ziel von mir auch. Kapitän ist was Besonderes und ich bin durchaus in der Lage, eine Mannschaft auch anzuführen.
Hat auch Adi Hütter gesagt, als es darum ging, gerade dass Leute wie Marco Rus oder auch Gelson Fernandes aufgehört haben, kleines Vakuum in der Kabine, dass eben auch Leute wie du durchaus das aufzufüllen vermögen. Also das Vertrauen vom Trainer ist ja auch da.
Ja, das Vertrauen von Trainer ist hundertprozentig da. Ich werde nie der große Lautsprecher in der Kabine sein. Ich bin eher einer, der ruhig ist und der wenig redet. Aber ich, wie schon gesagt, am Platz gehe ich voran und da kann ich Spieler mitreißen. Und das ist, denke ich, viel wichtiger oder auch wichtig. Natürlich ist in der Kabine auch wichtig, aber das ist wichtiger, dass man am Platz vorangeht, dass man da die Spieler mitreißt. Und in der Kabine gibt's viele andere Spieler, die Spieler unterhalten oder was auch immer. Ich bin da eher der Ruhige und der sich gerne unterhalten lässt.
Ein ausgleichender Part ist ja nun auch was man braucht als Mannschaft. Ist Adi Hütter für dich mehr als ein Trainer?
Ja.
Weil also, er weiß, wer dich nehmen muss, weil er euch lange kennt?
Ja, auch. Es war anfangs nicht so. Ich denke, es hat sich jetzt entwickelt. Natürlich habe ich auch... Er war auch, glaube ich, kein Kind von Traurigkeit in seiner aktiven Karriere, so wie die meisten Trainer das nicht waren. Und ich bin halt auch einer, der, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich das Gefühl habe, es stimmt nicht, wie wir spielen, dann sage ich das auch offen und ehrlich, wie ich denke, es geht besser. Und der Austausch ist vom Trainer und vom jetzigen Trainer Adi Hütter und von mir sehr intensiv und auch gut. Ich finde das auch wichtiger, er hört mir zu und ich vertraue ihm 100%, wie er uns einstellt. Und das ist das Um und Auf. Nur wenn der Trainer dich, die Mannschaft so einstellt, wie die Spieler das auch für gut empfinden, nur dann kannst du 100% Leistung bringen. Wenn ein Trainer was anderes spielen will, was du eigentlich in der Lage bist zu spielen, dann kannst du nie die Leistung bringen, die du imstande bist zu bringen. Und das deswegen, wie viele Leute fragen mich, ja, die Mannschaft steht ja immer am Platz, egal ob der Trainer draußen steht oder der Trainer draußen, die müssen immer gut spielen. Aber das Trainer ist extrem wichtig und das verstehen viele Menschen da draußen nicht, dass er einfach die Fähigkeiten aus Spielern herauskitzelt, die sie imstande sind zu bringen, und das macht er hervorragend hier in Frankfurt.
Wie wird Adi Hütter in Österreich eigentlich gesehen?
Er war ein Wunschkandidat, denke ich, auch für die Nationalmannschaft, als ein neuer Trainer gesucht wurde, bevor Franco Foda kommt. Auch von den Österreichern natürlich, wenn man die Erfolge sieht, was er hatte. Egal, ob es in Salzburg war, bei seinem vorherigen Verein in Grödig, dann in Bern, wo er den Langzeitmeister Basel geschlagen hat und Meister geworden ist, oder hier in Frankfurt, wo er jetzt schon das dritte Jahr ist, auch nicht. Heutzutage ist das, denke ich, schon eine Auszeichnung, wenn ein Trainer länger als 2 Jahre beim Verein ist. Deswegen wird auch in Österreich sehr, sehr positiv wahrgenommen, und ich denke, jeder Österreicher wird sich wünschen, wenn er mal Nationaltrainer wird.
Wie ist eigentlich insgesamt so aus Österreich die Sicht auf Eintracht Frankfurt? Wir sind ja stark österreichisch geprägt, Trainerstab, 2 Spieler. Wir haben eine große Vergangenheit, einer der größten Spieler dieses Vereins, Bruno Petzai. Ist Eintracht Frankfurt ein Thema in Österreich? Oder wie sieht man uns hier bei euch?
Ja, schwierig zu sagen. Ich denke, Bayern ist das Um und Auf in Österreich. Ich denke, jeder oder jeder zweite Österreicher ist, glaube ich, leider Bayern-Fan.
Müssen wir ändern.
bedauere ich leider, aber ich gebe mein Bestes, dass ein paar zur Eintracht rüber wechseln. Es ist schwer zu sagen, also die Aufmerksamkeit wird natürlich größer. In Österreich wird vor allem internationale Erfolge werden von Eintracht Frankfurt werden in Österreich richtig gut wahrgenommen und das ist auch wichtig, dass wir weiterhin präsent sind im internationalen Geschäft.
Weil du vorhin gesagt hast, dass du mental am Boden warst in einer Phase deiner Karriere, hast du wirklich gedacht aufzuhören und sagen, so, jetzt ist Schluss, ich spiele in Sürnitz weiter?
Ja, der Gedanke war stark da. Also ich wollte wirklich auch aufhören. Also wenn ich weiterhin in Augsburg spielen oder wenn die mich nicht weggehen hätten lassen, dann hätte ich wahrscheinlich meine Karriere beendet. Oder auch ein halbes Jahr davor, wo es wirklich schon darum ging, du bist jetzt suspendiert, einfach mal alles hinter dir lassen und einfach mal weg aus der Öffentlichkeit und einfach mal zur Ruhe kommen. Das war schon ein großes Thema. Und so eine Auszeit hätte mir sicher gut getan. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal zurückkommen wäre, wahrscheinlich nicht, aber ich finde immer was beruflich gesehen.
Das haben wir bisher gehört, haben wir festgestellt, ja. dass du kein Problem hast, was anderes zu machen.
Da mache ich mir keine Sorgen, deswegen ist es für mich auch nicht wichtig, jetzt viel Geld zu verdienen, dass ich nach der Karriere gut leben kann damit. Und weil ich weiß, ich bin kein dummer Mensch, ich finde immer was mir Spaß macht. Ich würde nie einen Bürojob annehmen, aber irgendwas, was mir dann außerhalb Spaß macht. Und deswegen war das auch ein großes Thema. Und aber auch da hätte ich mich richtig gefreut, das Fußballgeschäft hinter mir zu lassen, weil es doch kein schönes Geschäft ist.
Ich finde es interessant, auch so Aussagen von jemand, der relativ früh in die Red Bull Akademie gewechselt ist, wo es ja sehr Richtung Leistung geht, wo man 360 Grad Betreuung hat, wo man wirklich zum Profi auch, glaube ich, gemacht wird. Und trotzdem scheint es dann doch so zu sein, dass man irgendwo einen Antrieb braucht. Was für Dinge treiben dich an, Fußballprofi sein zu wollen?
Boah, das ist
die Lust an der Leistung, der Wettkampf, der Wettbewerb und zu sehen, ey, ich bin gut, ich bin besser als andere?
Es ist interessant zu sehen, wenn du gegen Chelsea, gegen Bayern spielst und so, die sind nicht viel besser. Und das zu wissen einfach, dass die bei den besten Clubs der Welt spielen, aber nur um Nuancen besser sind, das spornt einen extrem an, weil du weißt, die sind nur ein bisschen besser und können aber ganz woanders spielen Champions League und so. Das ist sicher ein Ding, was die antreibt. Das andere ist, dass es mir zurzeit einfach Spaß macht, zu spielen. Also hier in Frankfurt habe ich richtig Spaß. Also das ist, denke ich, das Wichtigste. Das ist auch für alle Kinder, die klein sind und Fußball spielen, extrem wichtig. Wenn ich hier in den Stadion reinläufe, das Erste, was ich mir denke, immer kurz vor dem Spiel, ich realisiere immer, dass, hey, du bist jetzt Fußballprofi. Und dann denke ich immer zurück, dann stehe ich zwar in diesem Stadion, aber in meinen Gedanken bin ich daheim in meinem Platz in Sirnitz und sehe links und rechts die Berge und stehe da mitten auf diesem kleinen Platz, wo ich angefangen habe, wo dieser Weg losgegangen ist. Und auf einmal stehst du hier in diesem geilen Stadion. Und
was macht das mit dir?
Gänsehaut, das ist extrem. Diese Vorstellung, wie du da als kleiner Bub stehst auf diesem Dorfplatz und dann jetzt stehst du in diesem Stadion und wenn du dann die Choreografie siehst oder einfach nur, ich schaue wahnsinnig gern, wenn wir Heimspiel haben, ich drehe mich immer zu den Fans und schaue nur mal 20 Sekunden rüber und denke mal, Alter, was, du hast ein bisschen was erreicht, hast du schon, da kannst du schon stolz auf dich sein, dass du hier spielen darfst. Und dann denke ich zurück, wo ich kleiner Bub war und hier einfach auf diesem Platz steht, der keine 100 Meter lang ist. Das ist traumhaft, wirklich. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass man schon was erreicht hat, dass man schon stolz sein kann auf den Weg, was man gemacht hat und dass man einfach nur dankbar sein muss, jetzt hier zu sein.
Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage. Jetzt wegen Corona hast du ja praktisch Fußball pur. Du hast eben nicht die Zuschauer, du bist eigentlich praktisch, Corona könnte man auch irgendwo am Sportplatz woanders spielen, die Spiele. Da müsste es dir doch eigentlich sogar leichter fallen, gerade wenn du aus der Geschichte kommst und so nachdenkst, wie es früher war, wo eben keiner am Platz war oder bloß die Eltern, da Fußball zu spielen. Bist du dann jemand, dem es vielleicht dann sogar irgendwo doch leichter fällt, zu diesem puren Fußball zurückzugehen, eben wo keine Zuschauer sind? Oder bist du schon so sehr auch Profi, wo du sagst, das begeistert mich so, das nehme ich mit, das hilft mir als Mensch, als Sportler, wenn Zuschauer da sind?
Es ist extrem interessant. Es gibt ich habe schon so viele Fußball kennengelernt, die Trainingsweltmeister sind. Mhm. Ich bin kein Trainingsweltmeister, ich bin ein Wettkampftyp. Mhm. Es gibt zwei verschiedene Typen. Der eine sind die Trainingstypen, die im Training top sind. Die trainieren unglaublich und sobald es ins Spiel reingeht, sind die einfach nur scheiße. Und ich trainiere nicht immer gut. Ich habe so meistens ein Training in der Woche, wo ich wahrscheinlich zu den Schlechtesten gehöre. Aber umso wichtiger das Spiel ist, umso besser bin ich. Das habe ich, glaube ich, in meiner Karriere bis jetzt immer gezeigt. Egal, ob es damals mit Salzburg Champions League Playoffs war, ob es mit Augsburg dann um den Abstieg ging, ob es hier bei den Europa League Spielen, immer wenn es wichtig war, wenn extrem gute Mannschaften kamen, war ich immer zur Stelle. Und das ist so ein bisschen, was ich oft schade finde, weil das geht dann wieder zurück in die mentalen Geschichten, dass man einfach, warum trainiert einer so stark, aber schafft es nicht, im Spiel gut zu sein? Und das hat wieder was mit dem ganzen Publikum zu tun. Und die tun sich jetzt sicher in den Corona-Zeiten leichter. Aber ich bin einer, ich brauche das. Ich brauche diesen Wettkampf. Umso schwieriger das Spiel ist, umso besser bin ich. Ich spiele nur so gut ich muss. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 1860 München hernehmen, jetzt das Pokalspiel, dann ich möchte natürlich unglaublich geil spielen und gut spielen, aber irgendwas hemmt mich und ich kann nur so gut spielen, so gut ich muss. Wenn ich einen Fehler mache, dann
also wie du gefordert ich hast auch.
Muss ihn jetzt ausbessern, dann ist das kein Problem. Das ist ein bisschen komisch und so ist es auch jetzt mit den Fans, wenn keine da sind, dann es gibt zwei, drei positive Sachen. Das ist, wenn du Fehlpass machst, keiner pfeift oder was auch immer. Auswärts hast du nicht diese extreme Gehässigkeit gegen dich. Du kannst nach dem Spiel, gehst du gleich in die Kabine, fährst heim und musst nicht mal runterkommen von den ganzen Einflüssen, was du gehabt hast. Und das sind schon Vorteile, was es gibt. Aber natürlich, ich bin Wettkampftyp. Ich brauche umso wichtiger, umso größer, umso besser spiele ich. Also ich brauche den Druck. Umso größer der Druck ist, umso besser bin ich.
Oliver Kahn hat mal gesagt, auswärts hat es ihm am meisten Spaß gemacht zu spielen, wenn alle gegen ihn waren. Ist das was man als Spieler auch mitnimmt? Dass man nicht sagt, oh Gott, die Kulisse beeindruckt, die sind alle gegen uns, sondern euch zeigen was?
Ich verstehe Oliver Kahn, es stimmt schon irgendwie, man möchte ihn dann einfach, oft sieht man einfach in den Gesichtern, wenn du in den Auswärtsschein gehst, diesen Hass auf dich und in den Gesichtern von den Zuschauern, von den Fans, keine Ahnung, und denen möchtest dann schon extra dann nochmal, so wie ich werde ja fast jedes Spiel in Leipzig ausgepfiffen. Ich denke mir immer, boah, habe ich so viel erreicht, dass mich 50.000 Leute auspfeifen müssen wegen irgendwas. Und das ist dann schon wieder so, wie Oliver Kahn gesagt hat, schon was Cooles, weil die sind so gehässig auf dich, denen möchtest du erst recht einen
Tag verderben.
Genau. Und das ist dann eigentlich, was die machen, ist komplett kontraproduktiv, weil die dich dadurch anspannen. Also bin ich immer froh, wenn die Fans mich in Leipzig auspfeifen oder wie es jetzt wahrscheinlich auch in Augsburg sein wird.
Okay, also wenn du in Augsburg und Leipzig gefeiert wirst, dann läuft irgendwas schief.
Ich habe hier mein Stadion, meine Leute, das ist vollkommen okay und auch wenn die nicht wissen, warum die genau pfeifen, wenn die wirklich die Tatsachen wüssten, vor allem die in Augsburg, was da wirklich vor sich gegangen ist, dann wären die mir vielleicht teilweise sogar auch dankbar. Und wir mich wirklich mit Applaus empfangen.
In Leipzig ging es, glaube ich, darum, dass du meinen Wechsel nach Leipzig, von Salzburg nach Leipzig verweigert hast oder auch gesagt hast, diese Wechselei von Salzburg nach Leipzig ist nicht gut für den Fußball. Das war, glaube ich, so eine Aussage, was dir da oben übel genommen wird.
Ja, ich fand es nicht okay, dass das aus Leipzig bestimmt wurde, was in Salzburg passiert. Das habe ich einfach boykottiert und das war auch gut so, denke ich. Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt sind es wirklich, denke ich mal, eigenständige Vereine, aber damals war es eins. Und das finde ich, wo ich nach Augsburg gewechselt bin, hat Augsburg nicht mit Salzburg verhandelt, sondern mit Leipzig. Obwohl ich Spieler von Salzburg bin. Und das ist ja komplett, was soll denn der Scheiß? Stell dir vor, ich würde von Frankfurt nach, keine Ahnung, Italien, nach Mailand wechseln. Und ich muss aber nicht mit Frankfurt verhandeln, sondern mit Gladbach. Ist ja komplett bescheuert eigentlich und so war es das und das war auch ein guter Grund, warum ich das gesagt habe. Es war voll okay, aber natürlich die Medien freuen sich, damals war es dazu, dass auf Red Bull haben sie sich natürlich gefreut, wenn was Negatives kam und haben das extrem ausgeschlachtet und
ja, die Fans orientieren sich dann daran.
Bisschen too much und ja. Ich war überrascht, dass ich das erste Mal in Leipzig gespielt habe und die Fans mir ausgepfiffen haben. Ich dachte, warum? Was? Ich habe es gar nicht gecheckt und dann haben sie mir mal, ich glaube, die Fans von oder war von Chemie Leipzig damals schon, haben mir dann haben gesagt, geil, was du gemacht hast und ich habe gar nicht gewusst, was ich eigentlich gemacht habe und es war interessant, es war eine interessante Erfahrung. Deutschland ist in Fußball bezogen anders, intensiver und es wird wirklich extrem drauf geachtet, was du sagst und das war halt interessant und ich finde das, also aber um das abzuschließen, es spornt mich an, ich freue mich, wenn die Fans in Leipzig mich auspfeifen.
Werden wir dann bald, ich weiß gar nicht, wann wir da spielen, aber relativ bald. Also von daher werden wir es erleben. Ja. Und dann eine Antwort finden. Aber bleib mal positiv. Zum Abschluss würde ich gerne deine schönsten oder deine drei Eintracht-Momente wissen. Was war denn eigentlich dein schönster Eintracht-Moment? Gibt's den? Klar gibt's den, aber wahrscheinlich schwere Auswahl, oder?
Ich denke, interessanterweise immer gerne an das Hoffenheim-Spiel zurück, als wir 3-2 gewonnen haben, denke ich. Und die zwei Tore in der letzten Minute geschossen haben. Das war für mich ein unglaublicher Moment. Keine Ahnung warum. Viele Leute haben das sicher schon vergessen oder so. Aber.
Geniales Spiel.
Es war für mich, ich glaube, das erste Mal so richtig, wie ich das alles so miterlebt habe, das, was hier in dem Stadion eigentlich so abgeht, so richtig abgeht. Natürlich war Chelsea war eigentlich kein schöner Moment, aber war sicher mein schönster Moment, das alles drumherum. Wie gerne ich heute noch dran zurückdenke, obwohl eigentlich ein schlechter Tag für mich war oder kein schöner, aber es war trotzdem mein schönster. Das ist ganz interessant.
Ja, diese Liebe, die die Fans an dir entgegengebracht haben.
Ja, genau. Das werde ich nie mehr in meinem Leben erleben. Also das war, denke ich, einzigartig. Und dann war Mailand war noch, also das Weiterkommen in Mailand, wo da der ganze Oberrang voll war von Frankfurt, dann war auch unglaublich und brutal.
Wir haben sie so ein bisschen schon vermischt. Dein schlimmster Eintracht-Moment, war das dieser verschossene Elfmeter? Es war ja übrigens nicht der entscheidende Elfmeter, das darf man auch nicht vergessen. Es war ein Elfmeter in diesem Elfmeterschießen.
Ja, genau. Es war nicht mein schlimmster Moment, es war, weil es eigentlich mein schönster Moment war. Ja. Das ist irgendwie komisch, ja. Aber es ist schwer zu erklären.
Also alles, was kam, aber ich meine, in dem Moment denkt man auch, 99% aller Torhüter springen in irgendeine Ecke und der bleibt stehen.
Ja, dass er stehen bleibt, ist ja okay, aber dass er dann noch
zwischen den Beinen
das, obwohl nass war und wieder, also es muss schon einen Grund gehabt haben, dass der da nicht durchflutscht ist.
Höhere Mächte.
Das muss so, also ganz interessant. Aber der schlimmste Moment war für mich, glaube ich, dieses 4-2 Köln zu Hause, wo wir verloren haben und wo ich das erste Mal erlebt habe, wie diese Wut auch von den eigenen Zuschauern oder diese Enttäuschung, das war für mich, das hat sich wirklich in mein Gedächtnis eingebrannt und das war schlimm für mich persönlich. Es war kein schönes, es war okay, das Spiel war nicht schlecht von uns, aber wir haben verloren gegen Köln, gegen einen, die was letzter waren oder vorletzter zu der Zeit. Aber dieses Spiel war für mich so, denke ich jetzt noch gern zurück eigentlich, weil es ein schlimmer Tag war für mich, für uns alle. Aber so diese Eindrücke, was ich da zum ersten Mal mitgekriegt habe von allen Zuschauern hier war enorm negativ und wirklich, wo die normal immer, wir haben gefeiert, aber da war wirklich so, diese Enttäuschung zu sehen in den und auch ein bisschen diese Wut, diese, ja, was man sonst eigentlich nicht kennt von hier oder was ich noch nie kennengelernt habe hier. Und das war ein bisschen, das hat mir ein bisschen wehgetan.
Und du sagst, du denkst gern dran zurück, weil es eine Lehre ist, was man tun muss, dass es nicht wieder so weit kommt.
Genau.
Das sind die Schlüsse, die du rausziehst.
Ja, genau. Das,
okay, verstehe ich.
Ich denke gern zurück, weil das ein Moment ist, den du nie mehr haben möchtest. Oder ich halt.
Ich weiß, wie du
meinst, weil es einfach so, für mich war das Ganze, als wäre irgendwas gestorben. Und das war für mich ein trauriger Tag. Deswegen denke ich eigentlich gern zurück, weil ich es so nicht mehr haben möchte.
Es gehört zum Leben dazu, auch zum Sportlerleben. Ja. Ich weiß nicht, ob es darauf eine Antwort gibt. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Kindheit?
Fragen wir alle Eintrachter? Da musst du es anders formulieren. Wann hast du zum ersten Mal von Eintracht Frankfurt gehört?
Kindheit, ich habe wirklich nie so, ich habe wenig Fußball geschaut damals schon, vor allem Bundesliga. Ich habe mich wenig mit Fußball beschäftigt, also deutschen Fußball beschäftigt. Das erste Mal so richtig, wo Eintracht, wo ich das wirklich richtig wahrgenommen habe, war, wo die Trainingslager waren in Flachau, das war 2016, oder? Oder 15. Da habe ich mal beim Training zugeschaut, das war eigentlich lustig, die waren da. Ich habe eigentlich damals beim Training zugeschaut. Und jetzt spiele ich hier, das ist eigentlich ganz interessant.
Hoffentlich noch lange. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, Martin. Ich darf ankündigen, dass demnächst Uwe Bein im Podcast zu Gast sein wird, bei Matze Thoma dann. Uwe Bein, der demnächst 60 Jahre alt wird. Ich weiß nicht, wie viel du über Uwe Bein weißt. Er hat beide einen guten linken Fuß. Er vielleicht noch einen Tick besser in seiner aktiven Zeit. Was würdest du ihn fragen wollen?
Mich interessiert das, darf man zwar, ist in Eintracht nicht gern gehört, aber dieses Rostock, das würde ich gern mal wissen vom Tag des Aufstehens übers Spiel bis zum Schlafen gehen. Was da in einem passiert, der solche Möglichkeit hat, Meister zu werden und dann es aber nicht geschafft hat.
Ja, Rostock, das ist natürlich eine fiese Einstiegsfrage für Uwe Bein. Ich war übrigens auch in Rostock, ich habe das auch miterlebt, live. Aber wir finden sicherlich dann auch noch was Positives, was er da beantworten kann, der Weltmeister. Martin, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Viele Facetten. Ich hoffe, wir werden uns noch öfter und noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten können.
Hoffe ich auch. Danke.
Und bitte Podcast abonnieren.